Wir sind zurück mit einer neuen Folge O-Ton Wirtschaft und heute geht es um ein Thema, das in den letzten Wochen für Schlagzeilen wie diese gesorgt hat. Abmahnung wegen Google Fonts, neue Abmahnwelle wegen DSGVO-Verstößen oder Unternehmen droht Abmahnfalle Google Fonts. Ja, was tun gegen Abmahnungen? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Wir nehmen die Abmahnwelle Google Fonts und was das genau ist. Da gehen wir gleich drauf ein. Zum Anlass, um über dieses allgemeine Thema Abmahnung zu sprechen. Wie gehe ich mit Abmahnungen um? Wo bekomme ich Hilfe? Und wie vermeide ich, dass ich überhaupt abgemahnt werde? Zu Gast ist Christina Meyer aus dem Referat Recht bei uns im Haus und wird uns ein bisschen aufklären. Viel Spaß! Ja, Frau Meyer, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir heute hier über das Thema Abmahnung sprechen.
Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Vielleicht zum Einstieg mal, das wird ja jeder oder viele mal erlebt haben, dass da irgend so ein Brief auch jetzt privat ins Haus flattert, der ein bisschen den Puls hochtreibt, vielleicht mal eine Mahnung, eine vergessene Rechnung oder ein Blitzerfoto von der Stadt, so in etwa. Wird es ja auch vielleicht in einem Unternehmen dann gehen, wenn da so eine Abmahnung im Briefkasten landet oder was Elektronisches im Postfach erscheint. Passiert das eigentlich häufig oder reden wir hier über Ausnahmen?
Ich sage jetzt mal ganz diplomatisch, das kommt drauf an. Also zurzeit haben wir ganz kleine Massenabmahnwelle, die eben gerade Google Fonts betrifft. Betrifft von einem Großkonzern bis zum kleinen mittelständischen Unternehmen wirklich jetzt alle. Zumindest diejenigen, die im Internet unterwegs sind mit eigenen Internetpräsenzen. Ansonsten sind Abmahnungen eher im, gut, Arbeitsrecht, aber das sehen, darauf gehen wir heute ja mal nicht ein, sondern im Wettbewerbsrecht auch vorzufinden. Dann geht es häufig um Werbung. Wenn jetzt ein Mitbewerber glaubt, der andere Mitbewerber nutzt seine Werbung, das ist sich zu ähnlich, das könnte irreführend sein, dann gibt es diese Abmahnung auch. Aber das sind dann natürlich eigentlich Individualfälle.
Dann nehmen wir jetzt einmal Google Fonts gleich zum Einstieg uns vor, denn das ist ja auch ein Thema, was uns als IHK begleitet, jetzt in den letzten Wochen vermehrt, dass sich auch hier Unternehmen gemeldet haben, ich habe da Post bekommen, wie gehe ich damit um? Vielleicht mal kurz zur Erklärung, wie lautet da eigentlich der Vorwurf bei dieser aktuellen Abmahnwelle? Worum geht es da im Detail?
Gut, also das Problem an den Google Fonts ist, dass sie eben, unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden von dem US-amerikanischen Unternehmen Google. Da behandelt es sich um Schriftarten, die die Website und den Text ja irgendwie immer anpassen und dementsprechend Schlichtheit und Individualität in allem für die Homepage garantieren. Jetzt gibt es dazu ein Urteil aus München vom Januar diesen Jahres und die sagen ganz klar, wenn ich diese Schriftarten von Google Fonts online in die Internetseite einbinde, dann begehe ich einen Datenschutzverstoß. Das kommt daher, sobald wir personenbezogene Daten verarbeiten oder nutzen, greift die Datenschutzgrundverordnung. Personenbezogene Daten sind Daten, die jemanden identifizierbar machen oder schon identifiziert haben. Und eine IP-Adresse, die ich als Internetnutzer grundsätzlich mitnehme, ist so ein personenbezogenes Datum und wird dementsprechend beim Nutzen einer Seite ausgelesen und dementsprechend schon verarbeitet. Nach der Datenschutzgrundverordnung darf ich diese personenbezogenen Daten verarbeiten, allerdings nur, wenn ich eine Rechtsgrundlage, sprich eine Erlaubnis habe. Meistens wird hier mit der Einwilligung gearbeitet. In dem vorliegenden Fall wusste man aber überhaupt gar nicht, dass die IP-Adresse hochgeladen wird und zu einem Überfluss an Google weitergeleitet wird. Hier haben wir das große Problem. Wie bereits gesagt, es handelt sich um ein US-amerikanisches Unternehmen, sprich mit Sitz in den USA. Und dann wird meine IP-Adresse aus Europa dorthin geleitet. Normalerweise dürfen Drittlandsübermittlungen vorgenommen werden, wenn ich eine Sicherheit dafür habe, eine Garantie, dass vor Ort das Datenschutzniveau genauso ist wie bei uns. Das ist in den USA nicht der Fall. Und dementsprechend handelt es sich um einen Rechtsverstoß im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, weil ich keine Einwilligung habe in die Übermittlung meiner IP-Adresse in das unsichere Drittland.
Okay, dann scheint ja zumindest aus DSGVO-Sicht die Sache klar zu sein, dass es da diesen Verstoß gibt. Wie ist denn vor diesem Hintergrund das Urteil aus München zu bewerten?
das Urteil aus München, in dem im Endeffekt ein Schadensersatz von 100 Euro zugesprochen worden ist, ist höchst umstritten. Es ist eine absolute Einzelfallentscheidung, aber die ist eben in der Welt.
Okay, und das nutzen jetzt gewisse Einzelpersonen? Redet man von Einzelpersonen, die da jetzt hinterstehen, oder ist das ja eine Industrie, eine Maschinerie, die da in Gang geworfen wurde?
Also im Endeffekt gab es sogar Einzelpersonen, die auch Abmahnung rausgeschickt haben. Da hat man aber gar nicht drauf reagiert. Und jetzt gibt es auch Rechtsanwaltskanzleien, die professionelle Abmahnschreiben erstellen und daraus eben eine ganze Abmahnwelle auch gemacht haben. Unter anderem sind uns jetzt bekannt einmal von dem Rechtsanwalt Kilian Lennart, der das Ganze im Namen seines Mandanten Martin Ismail verschickt, und die RAAG-Kanzlei mit dem Rechtsanwalt Niklaus Karis, und der versendet die im Auftrag seines Mandanten Wang Yu. Das geht eben immer um diesen unerlaubten oder um den Vorwurf der unerlaubten Übermittlung in ein unsicheres Drittland.
Also wenn ich jetzt Abmahnwelle höre, dann gehen da irgendwie erstmal die Alarmglocken an und geht wahrscheinlich vielen genauso, wo man direkt so das Gefühl hat, das hört sich nicht so richtig seriös an, da will einer schnelles Geld machen. Kann man das so vereinfacht hier auch runterbrechen, oder ist das schon ein bisschen komplexer, weil wir sagen, naja, grundsätzlich sind die Geschädigten im Recht, oder wie würden Sie das erklären?
Also grundsätzlich liegt der Verstoß vor. Es ist jetzt eben nur wirklich die große Frage, ist der Nutzer tatsächlich in seinen personenbezogenen Daten verletzt? Liegt für ihn ein Risiko vor? Und dementsprechend würden wir die Sache jetzt eher als Abzocke, salopp gesagt, bewerten, weil das sind absolute Massenabmahnungen und dabei soll offensichtlich einfach nur Geld abgezockt werden, weil es sind ja auch keine horrenden Summen, die eingefordert werden. Es ist, ich glaube, der eine mit 170 Euro, der andere circa 200 und ein bisschen. Also es ist jetzt nur nicht, dass man denkt, huch, es ist eben nicht richtig viel Geld, aber schon ein bisschen was. Genau.
Ich hatte was gelesen von, ich glaube, ging es um 100 Euro plus Anwaltskosten. Dann kam man auf so 236 oder irgendwie sowas. Und ja, wenn haben Sie eine Zahl ungefähr, über wie viele Abmahnungen reden wir? Also wenn wir jetzt 230 oder so mal.
Also unter Vorbehalt müssten das schon über 200.000 Abmahnungen sein.
Kommt natürlich eine ordentliche Summe zusammen.
Wenn gezahlt wird, schon, ja.
Das heißt, wie sieht da, vielleicht reden wir über 200.000, vielleicht über weniger, mehr, wie auch immer. Auf jeden Fall geht es um eine sehr große Anzahl an Abmahnungen, die rausgegangen sind in dem Zusammenhang. Was sind da die Empfehlungen aktuell an die Unternehmen, die solche Post erhalten?
Also auf jeden Fall erstmal die eigene Internetseite prüfen, ob Google Fonds tatsächlich genutzt wird. Und wenn ja, wie es genutzt wird, wird es wirklich online, sprich, dass es sich immer wieder hochlädt, wenn ich die Seite besuche, oder wird es lokal eingesetzt? Sobald es lokal eingesetzt wird, ist das Nutzen gar kein Problem. Und dementsprechend geht die Empfehlung eben auch dahin, sollte ich es online nutzen, dann jetzt bitte lokal einbinden und dann kann das problemlos weiter genutzt werden. Dann keine Zahlung leisten. Auch der Deutsche Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e.V. ist inzwischen so weit, dass sie sagen, auf das Schreiben auch gar nicht reagieren. Das war am Anfang der Abmahnwelle allerdings anders. Da hieß es doch, Mensch, sind ja doch Rechtsanwälte, drohen auch mit Klagen. Bisher sind uns aber keine bekannt, dass die beiden wirklich weitergegangen sind. Und da hatten wir dann eben immer noch empfohlen, durchaus zu reagieren mit dem Verweis auf möglichen Rechtsmissbrauch, weil die Seite ist ja bewusst gesucht und bewusst aufgesucht worden. Und sollte keine anwaltliche Vertretungsvollmacht mitgeschickt worden sein, dass man die dann noch anfordert und sich die Möglichkeit einer Strafanzeige offen lässt.
Wenn jetzt hier jemand einschaltet und das hört und sagt, oh Mann, hätte ich das vor 2 Wochen gewusst, hätte ich die Zahlung nicht getätigt, hat der eine Chance, sein Geld wiederzusehen? Oder war es das dann?
Das ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Also man kann es natürlich probieren, vielleicht auch auf dem Klageweg, dass man sagt, Mensch, unseriös, Rechtsmissbrauch, und dass man so probiert. Würde ich, glaube ich, allerdings mit anwaltlicher Hilfe dann probieren. Und eine Garantie gibt es auf gar keinen Fall, dass es das Geld zurückgibt.
Ja, da kann man nur ausdrücklich die Leute ermutigen, sich zu informieren, sich zu belesen, sich auch Unterstützung zu suchen. Zum Beispiel bei uns die Abteilung Recht der IHK Ostwestfalen, die steht da auch als Ansprechpartner zur Seite.
Ja, sehr gerne sogar.
Dann Gehen wir gerne mal so ein bisschen allgemein aufs Thema Abmahnung jetzt ein. Zunächst fände ich es persönlich auch interessant, wenn wir den Begriff mal so ein bisschen definieren, mal so auseinandernehmen. Also wenn wir uns jetzt rechtlich damit auseinandersetzen, was ist eine Abmahnung überhaupt und wer kann mich eigentlich abmahnen? Kann das jeder oder muss ich da irgendwer Besonderes für sein? Wie sieht das aus in der Praxis?
So, vorab, wir beschäftigen uns heute nur mit der Abmahnung im wettbewerbsrechtlichen Sinne und lassen die Abmahnung im Arbeitsrecht komplett außen vor. Und dementsprechend hatte ich auch eine Definition schon mal rausgesucht für die wettbewerbsrechtliche Abmahnung und kann die einfach mal vorlesen. Dann ist es nämlich eine vorprozessuale, in der Regel schriftliche Aufforderung, ein wettbewerbswidriges Verhalten zu unterlassen und bei Meidung von Klage eine Unterlassungserklärung abzugeben, die vor den Kostenfolgen eines sofortigen Anerkenntnisses schützt. Das bedeutet zusammengefasst, bevor es zu einer Klage kommt, bekomme ich eine schriftliche Aufforderung, ein wettbewerbswidriges Verhalten zu unterlassen. Meistens ist eine Unterlassungserklärung gleich mit dabei, die ich dann unterschreiben kann und dann sichere ich eben zu, dass ich dieses Verhalten nie wieder begehe. Das ist so ein bisschen der Sinn oder die Definition so einer Abmahnung. Und Gründe für eine Abmahnung könnten unter anderem sein, also wir haben das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, kurz UWG, und der oder das Gesetz beschäftigt sich eben mit diesen wettbewerbswidrigen Verstößen. Und dann liegt ein wettbewerbswidriger Verstoß unter anderem vor, wenn ich unlauter handle. Unlauter handeln, darunter versteht das Gesetz dann, sobald ich die unternehmerische Sorgfalt nicht ausübe, und dass sich das ganze Verhalten dazu eignet, das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen. Also sprich, dass man sich die eigene Meinung kaum noch wirklich bilden kann. Dann einfach mal so ein paar Beispiele zu nennen. Das UWG verfügt unter anderem über einen Anhang. Und sobald die beschriebenen Tatbestände begangen werden, liegt auf jeden Fall ein Wettbewerbsverstoß vor. Unter anderem würde ein Verstoß vorliegen, sobald ich jetzt unerlaubt Gütezeichen oder Ähnliches verwende, unwahre Angaben über zeitliche Begrenzung des Angebots mache, verdeckte Werbung in Suchergebnissen oder aber auch gefälschte Verbraucherbewertungen. Das wären ganz schon vom Gesetzes vorgegebene Verstoße. Häufig ist es aber eher so, dass dann wirklich Mitbewerber wegen irreführender Werbung abmahnen. Das gibt es dann auch teilweise. Sollte ich aggressiv handeln, dann kann das auch abgemahnt werden, dass wenn dann zum Beispiel Belästigung oder Nötigung des Verbrauchers durch diese entsprechende Handlung und Ziel der unlauteren Handlung ist eigentlich immer, dass der Verbraucher zur überstürzten Kaufentscheidung genötigt wird.
Wenn ich eine Abmahnung bekomme, wir können jetzt nicht immer von Abzocke oder so ausgehen, sondern dass die auch, wie Sie gerade erklärt haben, schon Hand und Fuß auch haben und zu Recht etwas bemängeln. Oder ja, abmahnen. Wie überprüfe ich da die Richtigkeit so eines Schreibens? Beziehungsweise, wen muss ich da mit ins Boot nehmen, auch in einem Unternehmen, wenn so etwas ins Haus kommt? Denke ich jetzt als erstes an die Rechtsabteilung. Ja. Aber ja, wer muss sich damit konkret befassen, wenn es soweit ist? Ja.
Also das Erste, was man schauen sollte, sobald so ein Schreiben wirklich kommt, ob der Abmahner auch wirklich abmahnberechtigt überhaupt ist. Abmahnberechtigt, das gibt auch das UWG wieder vor, wer das ist. Das sind einmal ganz klassisch die Mitbewerber, aber auch Wettbewerbsvereine oder Verbraucherschutzverbände. Gerade bei den Vereinen sollte man schauen, ob die Satzung es hergibt, dass der Verein wirklich dafür da ist, sich für die wahren oder für die gewerblichen Rechte ihrer Mitglieder einzusetzen. Wenn das der Fall ist, kann es durchaus sein, dass sie abmahnberechtigt sind, würde ich aber vielleicht vorab dann auch nochmal durch eine eigene Recherche oder so kontrollieren. Seltener, aber möglich ist es auch, dass die Industrie- und Handelskammern und auch die Handwerkskammern abmahnen und auch andere berufsständische Körperschaften des öffentlichen Rechts. Da muss ich aber sagen, ist mir so gesehen noch nichts bekannt. Bei den Mitbewerbern und auch Wettbewerbsvereinen, da ist das dann eher schon mal der Fall, dass da wirklich auch eine Abmahnung kommt. Ins Boot holen würde ich auf jeden Fall immer die Geschäftsführung oder aber sollte es eine Rechtsabteilung geben, die Rechtsabteilung. gegebenenfalls den Vorgesetzten, je nachdem, wer die Abmahnung eben erhält. Und natürlich, gerade jetzt bei Google Fonds, die Abteilung, die sich eben mit dem Thema beschäftigt, weil die können dann ja auch was dagegen unternehmen. So würde ich das auf jeden Fall dann erstmal angehen.
Ja, wir haben eben schon kurz angesprochen, dass jemand, der Hilfe sucht, Unterstützung braucht, sich natürlich auch an die IHK-Rechtsabteilung wenden kann. Was gibt es noch für Anlaufstellen, wo ich Hilfe bei genau solchen Themen bekommen kann? Wenn ich jetzt sage, ja, kleines Unternehmen, KMU, Solo-Selbstständige etc., die jetzt nicht die Rechtsabteilung im Hintergrund arbeiten haben.
Dann würde ich genau, wie Sie schon sagten, auf jeden Fall die Industrie- und Handelskammer empfehlen zur Erstberatung und dann entsprechende Fachanwälte oder im Allgemeinen Rechtsanwälte, gegebenenfalls Richtung Fachrecht und Wettbewerbsrecht. Das steht dann ja jedem offen und die begleiten einen dann sicherlich auch durch das ganze Verfahren hindurch.
Ja, ganz, ganz kurz, der Blick in die Zukunft. Wie kann ich dann einfach verhindern, dass ich abgemahnt werde?
Ja, da muss ich jetzt ganz platt sagen, am besten die Regeln des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb beachten. Sich eben wirklich, wenn man jetzt Mitbewerber hat, erkundigen, wie werben die, wie sieht die Homepage von denen aus, dass meine eben nicht zu ähnlich ist, dass ich gar nicht erst auf die Idee komme, irgendwie in die Irreführung zu tappen. Also da würde ich mich dann doch wirklich an die Regeln des UWGs halten.
Okay, dann möchte ich zum Abschluss noch einmal den Bogen zu der Abmahnwelle von zum Beginn des Gesprächs spannen. Im Dezember 2020 ist das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs verabschiedet worden, beziehungsweise nicht verabschiedet worden, sondern ist es in Kraft getreten. Das Gesetz wird auch als Gesetz gegen Abmahnmissbrauch betitelt, um genau solchen Praktiken, die da bei den Google Fonds jetzt angewendet werden, ja irgendwo den Riegel vorzuschieben, beziehungsweise das einfach zu erschweren, dass es da auch einen besseren Schutz jetzt gibt für die Wirtschaft. Wie sind da so bislang die Erfahrungen? Wir haben jetzt 2 Jahre später seit Inkrafttreten des Gesetzes. Hat das zu Verbesserungen geführt?
Also ich habe das Ganze jetzt im Vorfeld recherchiert. Das Gesetz hat vor allem Änderungen im UWG vorgenommen und es ist erschwert worden, abzumahnen und das ist ein bisschen mehr eingeschränkt worden und es gibt jetzt auch ganz klar so Dinge, für die man nicht mehr abmahnen kann. Alles in allem hat sich herausgestellt, dass es wohl leichte Verbesserungen gab, aber im Großen und Ganzen sind Abmahnungen weiterhin möglich. Und es gibt ja auch noch reichlich Gründe, warum man denn abmahnen kann. Also eine komplette Besserung würde ich sagen, nein, aber eine leichte sicherlich.
Okay, dann nehmen wir nochmal den Appell der vorletzten Antwort von Ihnen auf. Halten Sie sich bitte einfach alle an die Vorgaben des Gesetzgebers. Und wenn es doch irgendwo mal hakt, dann hilft die IHK gerne weiter und unterstützt Sie nach allen Kräften. Ja, Frau Meier, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns ein bisschen über das Thema Abmahnung aufgeklärt haben.
Ja, ich danke auch. Und dann mal noch einen schönen Tag.